Ziel. Der Versuch, durch Überlegungen und Verstandesschlüsse in den wesentlichen Gehalt der Bilder einzudringen, muss misslingen, weil Erkenntniserweiterung bei verharrender Bewusstseinsenge ganz unmöglich ist. Es gehört also, außer einem scharf hinblickenden Auge, einige Hingabefreudigkeit und Herzensgröße dazu, um diese Dinge dem sich nur so erhöhenden Bewusstsein einzubeziehen. Mit vorgefassten Meinungen kommt man nicht einmal in die Nähe des Erfassens, äußerten sie sich auch in Form von schwärmerischer Voreingenommenheit für Werk und Wesen des Mannes, der solche Dinge hervorgebracht hat. Man wird einfach, um es kurz zu sagen, den Schaffungsprozess wiederholen, nämlich ihn wieder aus den ihm gemäßen Bewusstseinstiefen hervorholen müssen, denn gesteigertes Bewusstsein kommt aus der Tiefe, nicht aus der Breite. Dass dann freilich das Gehirn die Erlebnismasse in die Breite ordnen kann und soll, ist mehr als selbstverständlich. Ständige Vertiefung und Erweiterung des Bewusstseins im Bereiche des Gefühls. Sie sind Weg und Ziel und Sinn menschlichen Seins und Lebens. Wie wenig das Ziel in dürrer, moralisch aufgeputzter Begrifflichkeit gelegen ist, zeigen die geistlichen Bilder selbst, indem sie ja Ziel und Weg zu ihm als eine an farbigem und ausdrucksvollem Weltgewebe überquellende Wirklichkeit enthüllen. Drei solcher Bilder zeigen es in besonderer Art, nämlich als Sehnsucht, als Wegweisung und als Erfüllung. Das erste unter ihnen, das wir als Ausdruck der Sehnsucht nach dem in der Ferne gesehenen und erkannten Ziel empfinden, nennt sich Weltwanderung. Der Blick schwingt sich alsbald in die Bildtiefe hinein und es ist fesselnd nachzuspüren, mit welchen Mitteln das erreicht wird. Da sind zunächst einmal die Seitenlamellen, bei welchen man den Eindruck gewinnt, als glitten sie auseinander, während sie unten noch eng benachbart sind. Wäre es umgekehrt, so würde man das Gefühl haben, als wollten sie wie ein Vorhang zusammenschlagen. Ferner wölben sich oben lenkende Influenzlamellen, deren farbige Stufung violenblau, saftig grün, Hyazinthen, flüssig blaugrün, in ständig an starre abnehmenden, zarter und lichter werdenden Tönen der Ferne zutreibt. Und zwar nicht nur den Blick, sondern auch im Bilde selbst, die gleichsam taubbeglänzten Kugeln, welche vielfarbig schillern, äußerer Harmonie teilhaftig, innerlich aber noch zu Unschlüssigkeit und Unstäte neigend, weit vom Ziel, durch den Weltenraum zurückwandernde, voreinst gesunkene Engel, Wesen, die noch in der Chrysalide stecken. Empfanden wir die Komposition Lebenskeime als dem Irdischen nah und gewissermaßen erdnächtig, so fühlen wir hier so etwas wie Erdentag, einen verhaltenen, dumpfigen Tag, dessen Durchsichtigkeit gleichsam neue Wasserstürze verspricht, wie wenn es regnen möchte und nicht könnte. Diese jenseitige Landschaft ist mit Feuchtigkeit übersättigt, welche die Ferne kristallisch heller und erlösender Gottesgebirge im rosig geflockten Himmel noch unendlicher macht. Die Stimmung der durchlichteten Farben erinnert an gewisse quattrocentistische Bildhintergründe. In den Himmelstiefen schweben wolkenartige Funkenschwaden in spitzwinkeliger, trapezförmiger Gestaltung. Es sind noch nicht entzündete Schwärme von emanierten Feuertropfen, die einstweilen jenseits der Indifferenzzone in kosmischem Schlummer dahingeweht werden. Weiter vorn wogt es gelb empor, wie gewaltig reifende Kornsaat oder geradezu wie sich werfende und kreisende Erde, aufgestülpt vom dröhnenden Orgelpunkt eines tiefen, grünblauen Klangwirbels mit dunkel unergründlichem Kern. Seien wir doch stets eingedenk und bereit, den Urweltklängen der Sphärenmusik zu lauschen, welche hier durch farbige Transsubstantiation ausgedrückt ist. Im Rahmen der Krustenkräfte ragt eine eisblaue Influenz empor, die wir als kaltes, stahliges Intelligenzgewebe empfinden dürfen, im Unterschied zu den leuchtend roten Herzkräften an anderen Stellen dieses Rahmens. Solche wundersam in sich geschlossene magische Seelenlandschaft vereint zwei Gegensätze in sich, den Krampf der Wehmut und die Süße der Hoffnung, in welcher sich jener löst. Unendlichkeit erfüllt sie, ohne doch grenzenlos zu sein. Die ewige Bahn zum Urlicht führt durch Auen seliger Schaffenswirkung, die an Schönheit und Anmut ständig zunehmen. Die Stimmung dieses Werkes rührt ganz und gar wie Musik an, etwa die Adagio-Musik aus den letzten Klaviersonaten und Quartetten Beethovens. Gerade die schwermütige Gelassenheit in dem Variantenstrom der Arietta von Opus 3 hat das feierliche Entschweben nach heiligen Fernen in sich. Auch das durchsichtige, von Regenschwere verhaltene Leuchten, das große Paradox, das ein an sich strahlendes C-Dur, doch von Leidensfarben der Erde durchwirkt ist. Überall aber schimmern die reinen Gebirge geahnter Freiheit durch. Das Stück singt freilich so sehr das Lied der Unendlichkeit, dass man den schließlichen Endakkord nur als fragenden Ausgleich mit der Zeit empfindet, die an uns Erdgeborene noch anderes Ansinnen stellt, als einfach den Tönen zu lauschen. Solch musikalische Analogie scheint noch vollständiger, wenn man innerlich das Aufgrollen des ersten Sonatensatzes mit hinein und nachwirken lässt. Dies alles enthält das Bild, aber räumlich und plastisch geartet, weil Bowen Ra seine von Musik ganz erfüllte Seele nicht in Tönen, sondern in Farben darzubringen hatte, wofern es nicht durch das Wort geschah. Wenn wir aber den Bildinhalt auf Sehnsucht hin deuteten, so ist doch heimlich die Erfüllung mit einzubegreifen, welche ja dieser Meister in seinen Werken allenthalben auszudrücken fand, also etwas, das jenen kolossalischen und titanischen Gefühlsgründen Beethovens bereits in freiere, erlöstere, von Grund aus geistige Bezirke entronnen war. Und so kommen wir zum Ergebnis, dass die ganze geistige, völlig unromantische Sphäre eines Johann Sebastian Bach dieser Bildwelt vielleicht noch wahlverwandter bleibt. Das Bild, aus dem wir ganz deutlich die Wegweisung zum Ziel herauslesen dürfen, heißt Stern der Weisen. Man kann ja nicht irregehen, wenn man es mit dem hohen Galiläa in Verbindung bringt und gleichsam als die Eröffnung eines Schreines erlebt, dessen Außenseite das früher besprochene Bildnis Jesu zeigt. Der zehnzackige Stern des großen Liebenden bescheint in heiliger Weltennacht die märchenschönen Gestaltungen besonders regen erdseelenhaften Geschehens. Man kennt ja die liebevollen Raumgebilde der Tiroler und zumal der neapolitanischen und sizilianischen Krippenschnitzer. Der Weihnachtstraum schlichter Volkskünstler leuchtet in diesem Farbenspiel auf, zu einem Bereich geistigerer Formung emporgehoben. Als ein seliger Gemütsschauer breitet sich die Freude am bethlehemitischen Geschehen im Gefäß der kindhaft und rein gewordenen Seele aus. Der große, vielleicht größte Augenblick der erdmenschlichen Geschichte ist, in farbige Schwingungen übersetzt, eine aus der Verkündigung froher Botschaft geschöpfte Zuversicht und Bereitschaft zur Anzündung und zum Höhenweg wurden bildhaft ausgedrückt. Über den nächtlichen, tief violenblauen Weltenhimmel lagern sich Funkenwolken in kristallischer Spannung großer Gestaltung gewärtig. Und ebenso strahlen die kraftbildnerischen Influenzen der am Geistkörper schmachtender Erdenmenschheit schaffenden Lamellen in warmer Farbenpracht auf. Man sieht, wie eine mächtige Entelechie alle hohen Möglichkeiten auf den Plan ruft, ein Feuerwirbel aus einer Dimension mit zahllosen Koordinaten sprüht in allen Brechungen gelber Farbe, von kühlem, saurem Grüngelb über rotgoldene Töne hinweg bis in heißes Braun. In den weichen, gleichsam mutterhaften Flächen der rechten Bildseite knospengrüne Klangaugen mit roter Pupille, aber auch in den strengen Rechtwinkelformen links ersteht unten ein tiefer Orgelton aus blaugrünem, innen dunklem Schallbecken. Cantus firmus des Basses mit zahllosen Fugenchören darüber. Die Musik des Bildes erinnert an Händel, der die Oper heilig gemacht hat und dessen große heroische Weise der feierlichen Bühne dieser Verkündigung und Wegweisung entspricht. Heldenhaftes Barock der Himmelsgewalten. Aber sie gemahnt nicht minder wiederum an des deutsch-englischen Meisters Generationsgenossen Bach, der das Weihnachtsoratorium und insbesondere jene ganz transzendente und bald zwei Jahrhunderte lang vergessene Kunst der Fuge geschrieben hat. Das krönende Mittelstück der hier im Zusammenhang eines Triptychons betrachteten Bilder verkündet die Erfüllung und Befreiung im inneren Osten und nennt sich nach der geheiligten Gebetsformel Om Mani Padme Hum. Durch landschaftliche, wiewohl als solche verhaltene Anklänge wird ein Inbegriff des Orients gegeben. Drei zartgrüne, innen leuchtende Märchenberge im Hintergrunde. Davor ein rötlicher Hügelzug, der einen blauen See einzuschließen scheint. Diesseits eine Kuppel, die vielleicht zugleich Klangbecken und mystisches Gong ist, mit zwei graugrünen Zypressen dahinter. Ganz vorne dunkelgoldene Hausgebilde. Alles das ist freilich nur in übertragenem Ausdruck gesagt. Handelt es sich doch gewissermaßen um die den irdischen Gleichnisformen, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, zum Grunde liegenden Sinnformen, um Mütter der indischen Landschaften, die diese Erkenntnis und Gestalt des inneren Ostens leistenden Rahmeninfluenzen beugen sich leise und gleichsam in Ehrfurcht vor ihren inniger durchgeisterten Geschwisterlamellen, die Farben etwas verschleiernd und verbergend in gedämpften, gebrochenen Tönen. Die Hauptkraft schwingt ganz oben, stoßend und rollend in donnerndem Verhall. Goldglühende Stabformen blitzen dort herein, vor ihrer gebietenden Gebärde und vor der gewinkelten blauen Influenz rollt sich eine Lamelle schneckenhaft ein. Im rosig überhauchten, wie von Blütendüften durchkosten Himmel strahlt eine goldkuppelige Lichtform, die inwendig ein eiförmig smaragdenes Kleinod hütet. Erschauernd dürfen wir hier göttliche Gestalt und das Selbst aller Selbste ahnen, den Menschen der Ewigkeit, den himmlischen Buddha der Ostvölker. Das Kleinod, auf welches sich ja der liturgische, die ganze Himalaya-Welt unaufhaltsam durchwehende Spruch jenes Om Manipat Mehum bezieht, ist die gemäße Stätte des Geistes, von dem der erleuchtete Zhuang Zi gesagt hat, höchster Geist fährt auf dem Licht, Leibesschranke vergeht und zerbricht. Weithin strahlend spendet er Licht, erfüllend Schicksal und Natur. Welt als Freuden und Mühen kennt er nicht. Jedes Wesen folgt seiner Natur. Er gleicht dem Geheimnis ohne Spur. Ganz substanziell ist also der hohe Geist Indiens und der Menschheitswiege in einem recht eigentlich als magisch anzusprechenden Bilde mit der Farbenskala östlichen Märchenglanzes gesammelt und dargestellt worden. Ob eine Musik dem mit Himmelsruhe und buddhahaftem Lächeln in diesem Werke nach geschaffenen Erlebnisgrad und Gestaltungsmoment des Urworts entspricht, steht dahin.